Trainer nehmen heute mit Heller von Sinnen. Michael Kessler, Dino Kamps, Bitte Mierendorf und Bernhard Holt. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu Genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass wir heute eine lustige Sendung haben werden, trotz...
Ja. Der langweiligen Kollegen.
Es ist Sommer.
Das erste Mal im Leben.
Ist das Sommeranfang?
Und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war
ist kein Kind mehr.
Ich glaube, das Lied gibt es auch von Hans-Werner Olm. Ne? Ich habe es auch mal genommen. Sie war 90 und er war 61. Ein schönes Lied von Peter Maffay. Meine Damen und Herren, wir haben diese Sendung heute mal musikalisch begonnen. Ein völlig anderer Anfang und ich weiß noch nicht, wie ich das fand.
Ich weiß es.
Soll es nochmal machen?
So, dann denk doch nochmal drüber
nach. Fang nochmal an mit dem Spiel Sommer. Wir wollen draußen grillen, wenn es vorbei ist.
Sie können zum Beispiel die erste Frage vorsingen. Sie sind doch ein alter Musiker, ein sehr alter Musiker.
Vielen Dank. Ein alter Musiker muss aber nicht unbedingt ein alter Sänger sein. Außerdem irritiert mich momentan diese Farbkombination auf der rechten Seite.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass meine Farbe hervorragend harmoniert mit dem... Atme mal ein.
Ich hätte mal einen...
Mit dem Polospieler.
Ich hätte einen Vorschlag für den ersten Werbebreak. Könntet ihr mal die T-Shirts tauschen?
Aber dann geht die Farbe verloren bei seinem Händler.
Ja, Sommerzeit des Zeltens mache ich gerne.
Nein, dann ist Holger weg. Dann sieht man nur noch einen... Wie heißt die Farbe, Tete? Was ist das für eine Farbe?
Ja, rosa, oder?
Hof. Oder verwaschenes Rot, je
nachdem. So, wir fangen an. Los, jetzt hier.
Singen!
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Wir gehen nach Baden-Württemberg und zwar nach Illerrieden.
Wir gehen nach Baden-Württemberg, nach Illerrieden. Wir gehen nach...
Fangen Sie doch mal an, Herr Walder.
Verstehe nur
jetzt stell doch deine Frage los, dann haben wir endlich Frieden.
Also, Tobias Schwenkert wohnt in Illerrieden.
Tobias!
Ruhe!
Den wir verenden, das ist ein Musical.
Also, wenn es so ist, wenn Holger sich schon unbedingt blamieren will, dann ist die Frage ausschließlich für ihn. Herr Holger, ja. Sie antworten mir. Tobias Schwenkert möchte wissen, was ist der Rosettentest?
So,
los.
So.
Ja, nun bitte. Jetzt hier. Sie können auch den Test singen, wenn Sie wollen.
Lass einfach
die
ganz
Bilder,
los.
Die sich in meinem Kopf entwickeln.
Entwickeln.
Kann ich nicht formulieren.
Achtung, es fliegt ein Kreuzchen vorbei.
So, jetzt mal ernsthaft.
Der Rosettentest ist nichts anderes als eine Größenmessung von runden Objekten.
Welchen?
Zigarren.
Frage meinerseits.
Was ist eine Zigarre? Das ist so eine längliche...
Warum?
Damit man weiß, wie groß die sind.
Also, da muss ich da nur hingucken.
Ja, Herr Balder, Sie müssen da nur hingucken. Aber das reicht nicht, wenn man das verkaufen will. Denn man muss wissen, um welche Dicke es sich bei der Zigarre handelt, weil es da Normgrößen gibt, die vor allen Dingen und insbesondere relevant sind für Menschen, die sich den Rosettentest ausgedacht haben, später mit dem Ergebnis auseinandersetzen, um rechtliche Konsequenzen auf dem allgemeinen und frei zugänglichen Zigarrenmarkt zu haben.
Irgendwann bringe ich ihn um.
Ich weiß
noch nicht,
also
wann.
Ich gehe mal mit euch, Männer, zum Kirschner.
Ja, komm, tschüss.
Und zwar folgende Situation. Es gibt doch Rosettenmeerschweinchen. Und die zeichnen sich doch...
Gibt es das?
Ja.
Und die zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie so kleine Wirbel im Fell haben.
Aha.
So, und wenn der pelzverarbeitende Mensch an sich checken will, ob ein Pelz echt ist oder nicht...
Ja. Ich habe noch nie einen Meerschweinchenpelz gesehen.
Ich spreche jetzt vom Rosettenmeerschweinchen, diese kleine...
aber ich denke, wir sind beim Kirschner.
Ja, aber hören Sie mir doch einfach mal zu. Das macht doch jetzt Sinn.
Sinn
Pass auf, wenn man jetzt sehen will, ob ein Pelz echt ist oder nicht, bläst man hinein.
In die Rosette?
Nein, in den Pelz. In den Pelz. Wenn es aber dann ein kesselartige...
Kesslerartig?
Kleine, wie bei einem Rosettenmeerschweinchen, wenn es dann so kleine Rundungen gibt, dann kann man sehen, der Pelz ist echt.
Ach, und das ich stelle mir nur, ihr seid ja zwei bei Calvas. Ich stelle mich dazu gerade.
Und das ist der Rosettentest vom Kirschner. Kirschner. Der bläst hinein und wenn so eine kleine runde Rosette entsteht, weiß er, ah, der Pelz ist echt.
Sie will einen Rosettentest mit mir machen.
Da solltet ihr einfach in Ruhe mal drüber reden.
Okay.
Also Kirschner, Rosettentest, der bläst irgendwo rein, der Kirschner, und dann
Musike, Musike, la Musique. Ich weiß noch nicht genau, was das für ein Musikinstrument ist,
Rosetta,
aber das gibt es.
Rosetta.
Nein, es gibt Rosetta. Einen Rosettentest, da wird irgendwo reingeblasen. Es ist eine, in einer Klarinette. Eine Verwandte der Klarinette, ein Musikinstrument aus dem Mittelalter, die allseits bekannte Rosette. Da konnte man reinpusten. Das war damals so, wenn einer ein Verbrechen begangen hat, musste der, das war ein sehr musikalischer Fürst damals, in die Rosette reinblasen. Wenn er einen Ton rausbekommen hat, wurde er begnadigt. Wenn nicht, und das war sehr schwierig, wurde er in den Kerker geworfen und ist noch drei Monate
verhungert. Wie hieß denn der Fürst?
Der Fürst hieß...
Überlegen wir doch einmal, was ist eine Rosette? Eine Rosette ist eine kreisförmige, identische, spiegelachsensymmetrische Anordnung von Einzelelementen.
Gott, das war ja klar, dass das wieder von dir kommt.
Rosette ist rund und hat eventuell so kleine Einkerbungen. Deswegen gehe ich mal ganz schnell in den Sanitärbereich. Also jetzt nicht wegen meiner persönlichen Rosette. Nein. Ich glaube, Rosette ist einfach was, was man schraubt auf ein Rohr, damit das Rohr dicht ist. Und der Rosettentest ist vom Klempner.
Stimmt.
Der zieht da das Wasser durch und wenn es dicht ist, das war der Rosettentest.
Was sagen wir dazu?
Falsch.
Richtig.
Den Rosettenkasper gibt es doch auch.
Ah,
was
ist
Rosettenkasper?
Was ist denn der Rosettenkasper?
Das weiß ich auch.
Gibt's denn da noch das Rosettenkasper-Theater?
Ja, ganz schlimm.
Rosette ist doch zum Beispiel auch in der Kirche. Das Kirchenfenster.
Ja.
Vielleicht ist das ein spezieller Test. Man stellt einen Menschen vor eine Rosette, er guckt drauf und kann dann sagen, wann das gebaut ist.
Ich glaube, wann die Kirche gebaut ist.
Ich bin beim Schreiner. Und es gibt ja auch Leute, die schnitzen. Und es werden auch Rosetten geschnitzt.
Ach.
Als Verzierung in irgendwelchen Möbeln oder sowas. Ja, das gibt's nicht.
Schnecken muss.
Und ich glaube einfach, dass der Rosettentest etwas ist, wo man die Härte des Holz, der Holzart bestimmen kann. Wenn der Schreiner oder der Schnitzer ganz gut in das Holz reinkommt und eine Rosette leicht hinkriegt, sagt man, Rosettentest, gut, ist relativ weich, Kirsche kann man gut benutzen.
Das ist jetzt schon im Prinzip der absolut falsche Weg.
Das dachte ich.
Psychologie, Wahrnehmung, Augenarzt. Der Rosettentest ist ein Test, in dem irgendein Objekt wird kreisförmig gemacht oder so ähnlich wie dieser, wo man diesen Klapptest macht mit diesen Tintenflecken, nur halt rund, wo man dann sieht, was siehst du da drin, siehst du überhaupt etwas da drin, was siehst du, sieht es dich zurück zum Beispiel.
Nee, aber Pupille ist doch gut, Auge ist doch gut, ja? Rosette ist doch gut. Licht reinmachen, machen doch viele Ärzte.
Das heißt doch Iris.
Ah, okay.
Ja,
das
ist ja gut, aber wenn du ein Mann bist, bist du ja beleidigt. Mach mal die Iris auf.
Was?
Das ist ja nicht der
Ich bin die ganze Zeit bei diesen Typen, die man abends so in den Städten sieht, so ab 23 Uhr, wenn man betrunken ist, die sagen, hello, it's good to take it. You take one rose, it's 5 Euro. You take all, it's 55 Euro. It's good. Also es sind ja Rosen, aber vielleicht ist Rosette eine kleine Rosenart und der Florist...
Ihr Lieben, es gab doch Ende des 19. Jahrhunderts oder wann auch immer, gab es doch diese sehr schöne Kunstform des Kunstfurzens auch.
Oh.
Nein, Gott.
Jetzt kommen wir mal zu der Rosette.
Pass auf. Und jetzt kam es wahrscheinlich... Der Rosettentest, das war der Varieté-Besitzer, weil es ging nicht nur darum, dass man auch schöne Melodien...
Hallo, ich komme zum
Das war das Casting. Das musste auch einigermaßen geschmeidig aussehen.
Ja.
Also zum Beispiel nicht wie bei Charlotte Roche.
Und die Künstler waren alle auf einem Plakat.
Und die Sendung hieß Deutschland sucht den Superfurz.
Ja. Ich Rosette, genau. Du Jane. Oder so.
Habe ich jetzt einen Recall?
Wie wär's denn...
Du bist im Riefurz.
Wie wär's denn, Rosetten gibt's ja auch in der Astronomie. Und zwar, wenn Galaxien so auseinanderfliegen, haben die oft so Rosetten. Vielleicht ist der Rosettentest eine bestimmte Durchleuchtung oder Abtastung des Firmaments.
Ich sag's euch.
Danke.
Eine Immunerkrankung kann man meist mit einem Bluttest nachweisen. Immunerkrankung. Dazu wird das entnommene Blut mit einer Prüfsubstanz versetzt. Und ob der Befund positiv ist, erkennt man daran, dass die Blutzellen um die Partikel der Prüfsubstanz herum kranzförmig andocken. Unter dem Mikroskop sieht so ein Partikel dann wie eine Rosette aus. Daher, sagt der Arzt,
natürlich.
Rosettentest. Medizin.
Hand,
ja. Tobias Felker, 500 Euro. So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Einbeck. Das liegt in Niedersachsen. Einbeck,
Einbecker Urbock.
Einbeck, Zweibeck, Dreibeck.
kommt mir sehr bekannt vor. Dort wohnt Markus Riese, den ich jetzt sehr herzlich begrüße in Einbeck. Und Markus Riese möchte wissen, was ist das PISA-Provisorium?
Das ist eine Zeltschule.
Ja, das ist schön.
Eine Zeltschule. Das ist so ein Lerncamp. Stellt man sich vor, war gerade Erdbeben in Einbeck oder sowas. Die Schule ist gerade niedergetrümmert. Dann haben sich die Lehrer gedacht, Mensch, unsere Kinder sind sowieso so blöd. Jetzt bauen wir eine Zeltstadt und tauschen die Lehrer aus. Und das ist dann das PISA. Das PISA-Provisorium.
PISA-Provisorium.
Einfach so ein
Schulzelt. Sag mal, wie heißt die PISA-Studie eigentlich PISA-Studie? Aber ich kenne doch nur den schiefen Turm von PISA.
Richtig, deswegen ist
das auch was ein PISA-Provisorium etwas beim Fundamentbau oder beim Hausbau oder bei was auch immer für einen Bau. Das heißt ein Provisorium, dass man vielleicht erstmal abwartet, wie der Boden reagiert oder ob der nachgibt. Also es hat was mit dem schiefen Turm von Pisa zu tun.
Ich glaube, das hat was mit Zähnen zu tun. Provisorium ist, wenn du neue Kronen kriegst, hast du ja eine Zeit lang erstmal ein Provisorium. Und wenn das überhaupt nicht sitzt, dann sagst du,
wenn
du rauskommst, sagst du, hey, das ist ein Pisa-Provisorium. Ne?
Was ist denn so komisch? Wir haben ein Pisa-Provisorium.
Auch Kassenpatient, ja, genau. Ja.
Also was lachen, genau das gleiche habe ich auch gesagt, als ich die Frage zum ersten Mal gelesen habe. Habe ich auch gedacht, das hat was mit Zahlen. Ich hatte Unrecht.
Ja. Ah. Oder es ist der Plan B der italienischen Regierung, falls das Ding wirklich mal einstürzt.
Was damit die Touristen.
Dann kommt Plan B, dann kommt das PISA-Provisorium.
Wie ist das?
Dann haben die nämlich aus Lego-Steinen schon mal vorgebaut. Das wird dann so hochgefahren.
Wird das bei RTL übertragen?
RTL 2 leider.
Das ist der Berlusconi. Das ist das PISA-Provisorium.
Warum?
Naja, weil jetzt zum dritten Mal keiner ihn haben will und die haben wahrscheinlich keinen anderen. Da sagen die immer, ah, jetzt kommt unser Ministerpräsident oder unser Kanzler.
Der kommt ja aus Mailand, der kommt ja nicht aus Pisa.
Ist doch scheißegal. Man sagt ja nicht Mailand-Provisorium.
PISA-Provisorium. Ich glaube, es handelt sich um irgendein ein Gerät, was ersatzweise eingesetzt wird.
So eine Pumpe.
Nein, das ist ein.
Weil er eh schief.
Das PISA-Provisorium.
Das PISA-Provisorium.
PISA-Provisorium. Das ist aber, glaube ich, nicht
kann man
gemein.
Schützen mit dem PISA-Suspensorium. wo war ich stehen geblieben, Herr Balder, wenn Sie mich kurz...
Ja, Sie sitzt die ganze Zeit.
Genau.
Stehen geblieben.
Ja, genau, und ein Provisorium, und das ist in PISA zum ersten Mal benutzt worden. Es geht wahrscheinlich einfach nur um sowas wie Bahnfahren.
Nicht Bahnfahren.
Autofahren.
Nein.
Es hat nichts mit Fahren damit zu tun.
Richtig.
Wie wäre es denn mit der Segelfahrt? Ein Mast.
Segelfahrt oder Segelfahrt?
Segelschifffahrt. Ein Mast, der schief provisorisch eingesetzt wird.
Vielleicht ist es
Ach,
aber
ein
auch
Notmast.
In Amerika, in den Disneylands, da steht doch auch immer Neuschwanstein und so weiter.
Ne? Steht vielleicht,
das ist doch alles nachgebaut.
Ja, ja.
Vielleicht steht da auch ein PISA-Provisorium.
Mit Sicherheit.
Ne? Also ein falscher Turm oder so.
Ja.
Ja,
also
ist richtig,
es ist etwas, was provisorisch ist. Ist es etwas, was provisorisch ist? Und ist es etwas, ich darf ja nicht fragen. Ich
Nein.
behaupte also, es ist Doch. Etwas, was provisorisch und schief ist.
Und intelligent.
Ist es vielleicht sogar provisorisch und deshalb schief? Oder ist es schief und deshalb provisorisch? Oder hat es gar nichts damit zu tun? Das sind Fragen, die uns hier bewegen, meine Damen und Herren.
Oder hat es vielleicht wirklich was im Moment mit dem Bildungsministerium zu tun, wegen der PISA-Studie? Und das zum Beispiel die Tatsache, dass die jetzt nur 12 Jahre am Gymnasium sein soll. Vielleicht ist das erstmal in einem Versuchsstadium und es heißt PISA-Provisorium.
Ja, nee. Also Schule würde ich mal ausklammern.
Oh. PISA ist bestimmt eine Abkürzung.
Oder das ist so ein Dr. Oetker Tiefkühlpizza-Teil. Einfach nur falsch ausgesprochen.
Falsch geschrieben.
Pizza-Provisorium.
Pizza.
Fürchterlichen Salami-Klappen.
Also Pisa-Provisorium.
Nee, es heißt tatsächlich PISA. Nee,
aber wenn es nichts mit der Studie zu tun hat, dann müsste es eigentlich der Turm sein, oder? Weil wofür steht sonst PISA noch?
Ja, deswegen fragte ich eben, wisst
das
ihr
Das ist die Frage, das müsste man jetzt wissen.
Wisst ihr, woher die PISA
Dann wäre man auch nicht weiter, aber egal.
Ah, okay.
Das heißt ja Parma-Schinken, nicht PISA-Schinken zum Beispiel. Also,
ja, richtig.
Weil Parma auch eine beschissene Abkürzung für PISA wäre.
Es heißt auch Mortadella und nicht Pisadella.
Völlig richtig.
Ja. Ist PISA eine Abkürzung, PISA?
PISA-Provisorium.
Peter ist schon alt.
Provisorium.
Ein PISA.
Sau viel Arbeit, Provisorium.
PISA.
Was kommt denn noch aus PISA, außer diesem blöden Turm? Da gibt es ja nicht noch was anderes.
Nudeln, Pizza.
Das ist das Problem von PISA. Nichts.
Achso, die haben nur den Turm, den Schiff.
Die haben nur den Turm und die haben Angst, dass er umfällt, weil dann verschwindet das von der Landkarte. Und aus der
Aber
Erinnerung,
dann haben sie noch die Lego-Version.
Aus der Erinnerung, aus dem Gedächtnis.
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht.
Es ist schon schwierig.
Deshalb glaube ich,
befürchten wir gerade auch.
Wir möchten die Antwort wissen.
Müsst ihr die Antwort wissen?
Ja, wir wollen das wissen.
Gut, dann sage ich euch die Antwort. Ihr werdet es auch nicht rauskriegen. Also PISA. PISA war der Name eines Kriegsschiffs der deutschen Reichsmarine.
Schifffahrt.
Das Schiff befand sich 1902 auf dem Weg nach China als an Bord die 5-Pfennig-Briefmarken
aufgeht. Ich erinnere mich wie heute.
Ja. Nein.
Diese ist eine Original-Postkarte, die wir freundlicherweise von einem Sammler aus Köln zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die hat mittlerweile einen Wert von 1000 Euro. Das ist eine Original-Postkarte von 1902, die an Bord der Pisa von einem Soldaten namens Karl, steht doch hinten drauf, geschrieben wurde. Und weil die 5-Pfennig-Briefmarken aus waren an Bord, musste er dem Zahlmeister 5 Pfennig in bar geben. Und hier unten hat der Zahlmeister von Hand die 5 eingetragen und dann die Karte mit dem Stempel der kaiserlichen Marine abgestempelt. Und so wurde die Karte dann nach Berlin befördert, wo dann auf dem Postamt diese 5-Pfennig-Briefmarke draufgeklebt wurde. Und weil die Form der Briefmarkierung ein Provisorium war, das auf dem Marinekriegsschiff Pisa angewandt wurde, sprechen Briefmarkensammler heute hier vom Pisa.
Entschuldigung, hast du gesagt, ein Kriegsschiff 1902?
Ja.
Was war denn da für ein Krieg 1902?
Es war ein Kriegsschiff, da war zwar kein Krieg, aber es war ein Kriegsschiff. Also dieses bezeichnet der Sammler als Pisa-Provisorium, ist mittlerweile 1000 Euro wert.
Dann reißen Sie das doch in zwei, dann haben Sie die 500 Euro schon mal zusammen.
Markus Riese aus Albert, 500 Euro für Sie, Gratulation.
Das ist total spezielle Sammlerkarte. Super geil. Das ist total klasse. Ah, nicht knicken.
Sie wollen uns quälen, Herr Balder. Sie quälen uns heute.
Jetzt nicht knicken. Ah, ich sehe den armen Mann
hier
zu Hause.
Ich bin ja ganz vorsichtig.
Knien
vor
seinem...
Ich habe ja nicht. So, also, jetzt gehen wir mal nach Kleve. Dort wohnt Cengiz Erkis.
Wie bitte?
Cengiz Erkis.
Ja, Cengiz Erkis kommt, wie der Dame schon sagt, aus Kleve. Ich glaube, er ist ein türkischer Name. Cengiz Erkis aus Kleve möchte wissen, was ist eine Völkermeldung?
Volkszählung.
Völkerball.
Nee, das heißt Volkszählung.
Völkerball.
Völkermeldung.
Eine Völkermeldung?
Ja.
Das hat was mit Ameisen und Termiten zu tun. Es gibt ja Ameisenvölker und Termitenvölker oder auch Bienenvölker. Mhm. Und da wird es Menschen geben.
Bienenvölker ist nicht schlecht.
Ja, im Sinne von nicht schlecht oder im Sinne von...
Wer macht denn die Völkermeldung?
Der Imker muss sagen, wie viele Völker er hat.
Und warum?
Damit man das weiß.
Nee, damit man das beim entweder Naturschutz interessant oder für die Steuer interessant.
Oder
für die Reinheit des Honigs.
Oder?
Könnte natürlich auch für
die Völkermeldung
IHK sein oder sowas.
Es gibt auch so eine Bienenkrankheit, damit man weiß, wie viele noch überleben.
Oder?
Oder gar nichts davon.
Unsinn,
doch.
Alles Unsinn.
Warum muss der Imker dann die Völkermeldung machen? Warum?
Aus versicherungstechnischen Gründen.
Richtige Antwort, so soll ich gelten. Ja. Cengiz Erkis aus Kleve, so schnell kann es gehen. Die sogenannte Völkermeldung macht der Imker. Er meldet an den örtlichen Imkerverein, wie viele Bienenvölker er besitzt. Der zuständige Landesverband schließt auf der Grundlage dieser Völkermeldung eine Versicherung ab, zum Beispiel für den Fall, dass die Bienen Unheil anrichten oder geklaut werden.
Ich finde, es ist Zeit für ein kleines Lied.
Ja.
Oh. Und diese Biene, die ich meine, heißt Maya. Kleine, freche, schlaue Biene.
Meine Damen und Herren, das ist Köln.
Ja.
Ein Lied, das wird geklatscht. Das machen die auch, wenn wir eine Ballade spielen.
Schön, dass Sie noch da sind, meine Damen und
Herren. Alle geblieben.
Wobei die alle Borussia Dortmund-Fans waren, ne?
Ja. Weil die aus dem Takt geklatscht haben. Oder?
So, ihr Lieben, jetzt gehen wir mal nach Wesseling. Das liegt hier gleich um die Ecke von Köln.
Wo?
Wesseling.
Wesseling.
Ja, Wesseling ist schön, wenn du dann vorbeifährst an der Autobahn, dann denkst du immer, war ich's oder der Nachbar, weißt du?
Ja.
Ah.
Bisschen Industrie. Also, dort wohnt der Herr Graffi, der Günther. Der Günther aus Wesseling möchte wissen, was ist ein Doppelzappler?
Ein hyperaktiver Zwilling.
Der Hohecker. Der Hohecker
ein hyperaktiver Zwilling.
Ich bin im
Wasser. Was ist ein Doppelzappler?
Ich
bin bei Hasen.
So ein Zappler.
Angelsport.
Ja, Angelsport. Ist ein Blinker.
Ist ein Blinker, der
mit zwei Fischchen.
Die wackeln beide rum.
Und dann sind die Barsche und Hechte völlig hysterisch.
Genau.
Und
die denken,
und schnappen sich den Doppelzappler.
Zack, raus.
Gibt es noch eine andere Lösung?
Ja.
Nein.
Beim Schießsport, Herr Walder, gibt es nämlich die Möglichkeit, beim Tontaubenschießen, Michael, du kennst ja damit aus.
Ja, genau.
Ja, ich habe lange, viele, viele Jahre doppelt gezappelt auch.
Und zwar hat das Besondere beim Tontaubenschießen...
Stoiber war ja auch ein ganz bekannter Doppelzappler, weißt du.
Ist nämlich zum Beispiel, wenn man nicht, das machen die ganz coolen machen, das ist normalerweise...
Wer denn jetzt? Was
die
denn?
Tontaubenschützen.
Ach so. Gibt ja Trapp und Skeet übrigens.
Dann fliegt die weg Und die,
die Tontaube.
Könnt ihr seine Frage beantworten, weil da habe ich echt keine Kraft mehr für. So, und jetzt, also die Weicheier, die gehen jetzt hin, die Tontaube fliegt, patki, wird abgeschossen. Die Kohlen gehen hin und schießen erstmal daneben, pack, um dann trotz des Rückschlags mit dem zweiten zu treffen. Also jetzt nicht zwingend die Tontaubenscheibe, manchmal auch vielleicht, der es abgeschossen hat, aber das sind die coolen Jungs.
Und die heißen Doppelzappler.
Das sind die Doppelzappler. Weil alle Zuschauer zappeln, hat nicht getroffen. Oh,
ja, genau.
Ich glaube, ein Doppelzappler ist einfach eine Figur am Reck.
Gute Idee.
Und da kommt er jetzt mit seinem Doppelzappler und gewinnt Gold für Deutschland.
Wie sieht denn der Einfachzappler aus?
Einfach. Also
das macht Bernhard jetzt mal vor.
Einfachzappler geht es nur nach unten, beim Doppelzappler fliegt man vorher noch mal hoch.
Fußball, man sagt eigentlich Übersteiger. Es gibt ja diesen Übersteiger, den unsere brasilianischen Freunde mal beim Fußball irgendwann eingeführt haben, dass man über den Ball so tut, als wenn man den mitnehmen würde. Wenn man das jetzt doppelt macht, so wie Cristiano Ronaldo. Dann
Cristiano Ronaldo.
Das ist ein Spieler aus Portugal, den werden Sie nicht mehr kennen, weil Sie kennen ja noch Fritz Walter, nicht von früher. Er macht den sogenannten Doppelzappler. Übersteiger hat man damals noch nicht gesagt. Rudi Völler, der hat damals den Doppelzappler gemacht.
Wenn Fatih mit der Bohrmaschine zu Hause hantiert und die Stromleitung trifft,
Sehr schön.
Zum Doppelzappler, bei der Doppelader zum Doppelzappler.
Wie sieht der aus, der Doppelzappler?
Ist das vielleicht beim Tanzsport?
Ja, kommen Sie da mal nach vorne, zeigen Sie da mal.
Breakdance. Doppelzappler.
Nein,
Doppelzappler will ich mit Tätschen zusammen sehen.
Bitte, bitte. Mach mal den Doppelzappler.
Musik!
Also.
So, wie geht der?
Also, Rock'n'Roll.
Dann kann ich auf deinen Schuss springen.
Ah, ja, okay. Also, Disco Fox, haben wir damals gefunden.
Entschuldigung, bitte, damit wir mit der Größe hinkommen. Tete, könntest du noch mal hochgehen?
Ja, Entschuldigung.
Ja. Ich weiß, ich verdecke
ihn. Ich habe nur eine Frage, ganz kurz bevor es losgeht. Normal bei Mädchen und Jungs ist ja, die Jungs haben blau an und die Mädchen rosa. Ist das heute? Nur, sag mal, wie du bist.
So, also, und zwar beim Disco Fox, also wir haben das immer so...
Bei wem?
Disco Fox. Kennt ihr das nicht, wo man dann immer so...
70er Jahre.
Das ist der Einfachzappler. Und der Doppelzappler ist jetzt...
Ich bin froh, dass du eine andere Hose angezogen hast.
Herr Walle, bevor ich es vergesse zu fragen, ist es ein Schmetterling?
Nein, das war kein Schmetterling gestern.
Oder ist es ein Kaninchen?
Ein Fischlein.
Ist es ein Kaninchen?
Also Tiere, ist Tiere gut oder schlecht?
Ja, ist ziemlich gut. Also Doppelzappler, finde ich, geht sehr, sehr in die Richtung.
Finde ich gar nicht.
Gut, dann nehmen wir Pflanzen.
Was? Gar nicht?
Gar nicht. Pflanzen.
Was ist denn im Motor? Sind wir im Motor angelangt? Gibt es einen Doppelzappler, vielleicht so einen bestimmten Anlasser, also der so zweimal berührt macht und dann geht der Motor an?
Also Doppelzappler.
Was immer fehlt, ist Börse, taucht dann immer gerne mal auf. Ein Doppelzappler ist eine Aktie, wo wirklich extrem unklar ist, ob sie steigt oder fällt. Den ganzen Tag über geht sie rauf und geht sie runter. Sie geht rauf und wieder runter. Ihr ist
und dann wieder rauf.
Sie kotzt einmal über den DAX und dann... Und das nennt der Börsenhändler, nennt das den Doppelzappler. Ja, wie ein Doppelzappler. Ich weiß nicht, wann ich den loswerde.
Ich habe noch eine Theorie. Der alte Mann hat es natürlich falsch ausgesprochen. Das heißt nicht Doppelzappler, sondern Doppelzeppler. Und es geht um einen Reißverschluss. Es gibt doch diese Reißverschlüsse.
Zipper ist.
Okay, nächste Antwort.
Vielleicht Doppelzepper.
Zepper. Mit zwei Fernbedienungen arbeitet.
Das ist der Doppelzepper. Ich spreche aber vom Doppelzappler.
Doppelzappler könnte auch sein.
Sind der Hand neue Wochen bei McDonalds?
Nein.
Doppelzappler. Ja, du gehst sehen und dann zappelst du auf dem Klo rum.
Ja, das ist doch aber eher Burger King. Da gibt es ja Doppelwhopper.
Okay.
Aber es hat auch mit Essen irgendwie nicht viel zu tun.
Das ist einfach für einen Patient, der reanimiert werden muss mit diesem Elektroschock-Ding.
Wo die Schwester die Hände nicht weggenommen hat.
Mit einem Schlag zwei Leute zum Zahnarzt rüber. Und sie einfach zwei Stöße braucht.
Medizin ist sehr, sehr falsch jetzt.
Elektrischer Stuhl, manche brauchen da ja auch zwei.
Hallo.
Entschuldigung.
Was ist denn jetzt, wenn wir einen Handwerker. Ein Handwerker braucht doch verschiedene Geräte. Und wahrscheinlich ist der Doppelzappler ein Gerät, was wir alle schon mal gesehen haben, was beim Hausbau verwandt wird, wir aber als diesen gar nicht erkennen. Denn das ist, naja, da wird was mit gestrichen oder so, da geht man einen Doppelzappler rüber.
Ist der Doppelzappler vielleicht eine Falle beim Jagen? Oh. Weil das will, ja, es tut mir auch in der Seele weh, aber das Wild zappelt ja eher in einer Falle.
Ich werde es euch jetzt mal sagen,
bitte,
bevor ihr euch völlig verzappelt. Uhren. Wir sind bei Uhren. Wir sind bei Uhren. Uhren mit einem Pendel. Da stellt man sich ja in der Regel so eine hohe Standuhr vor, wo so ein Pendel schwingt. Es gibt aber auch Tischuhren, die Pendel haben. Da schwingt das Pendel direkt vor dem Zifferblatt, wie so ein dritter Zeiger. Und solche Uhren werden Zappler genannt. Weil das Pendel wegen des kurzen Weges ziemlich schnell hin und her zappelt. Und im 19. Jahrhundert war es Mode, dass solche Zappleruhren auch noch mit einem zweiten Pendel gebaut wurden. Die sahen dann
die
so
ich auch zu
aus. Hast du auch zu Hause?
So, was sind denn das heute für Fragen?
Hier sieht man die Uhr von der Seite. Man sieht deutlich, da sind zwei Pendel. Und diese Uhren werden Doppelzappler genannt.
Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, ich bin in einer anderen Sendung. Die heißt Kunst oder Krempel.
Punkt 1, glaube ich, dass Sie Ihren Keller aufgeräumt haben.
Ja.
Punkt 2, vielleicht bei solchen Fragen einfach mal Johannes Hees das einfach.
Der wird direkt lösen. Ihr seid ja richtig gehende Kunstbanaus.
Ja.
Ich meine, so eine Uhr, die haben einen unheimlichen
Wert. Weiter, bist du gleich der Doppelzappler, ich sag's dir.
So eine Uhr kostet weit mehr als 6, 7 Euro. Das ist...
Ja.
Wobei ich an dieser Stelle betonen muss, dass Kunst oder Krempel eine meiner erwiesenen Lieblingssendungen ist.
Ist wahr.
Auch da möchte ich betonen, dass ich das nicht sehen möchte.
Kunst
ich bin oft genug, sitze ich in ihrer Nähe und dachte, einfach von dem Kunst, was haben Sie denn getan?
Ja, was wollte ich jetzt sagen? Richtig, ich wollte Sie auffordern, uns Fragen zu schicken, wenn Sie welche haben zu Hause. Kann ja sein, dass so ein paar bei Ihnen rumliegen. Einfach schicken, denn ja, daneben 50616 Köln. Oder Sie rufen einfach nur an, 01378 1820, sagen die Frage durch und natürlich auch die Antwort. Oder eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Das geht natürlich auch. Bruno Neumacher.
Alter, Sie haben gerade das ganz neu formuliert. Sie sagen die Fragen durch und natürlich auch die Antwort. Das habe ich in 5 Jahren noch nicht gehört, dass Sie das so formuliert haben. Was ist mit dem alten Mann los.
Ich wollte Bruno Neumeier begrüßen. Er wohnt in Haslach, das liegt im Schwarzwald. Wo ist er denn? Ist heute nämlich hier, ist nicht im Schwarzwald.
Ah, grüß Gott, Leben! Ah,
ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe.
Hallo, willkommen beim Kinderquatsch.
Ja. Aber eine schöne Frage. Ich kenne sie ja selber noch nicht, aber allein die Frage ist schon schön. So. Bruno möchte wissen, was ist ein Bumsinchen?
Ach, wie süß, ein Bumsinchen.
Das ist bestimmt
ein Auto. Das ist ein Auto.
Ein Bumsinchen.
Ein Bumsinchen sind diese kleinen, wie hießen die damals?
Isettas,
Gogomobils, wo früher die jungen Leute, die noch kein eigenes Zuhause hatten, sich gerne mal körperlich aufeinander getroffen haben. Und dann hat man gesagt, kommst du mit, ich mache eine kleine Spritztour im Bumsinchen.
Oder aber, wir hatten ja früher Oswald Kolle. Und die DDR hatte im DDR-Fernsehen Schnatterinchen. Das war einfach die Aufklärungsfigur der DDR.
Wie hieß sie? Schnatterinchen.
Schnatterinchen, ja. Und Bumsinchen war dann so die Bravo.
Oder es ist vielleicht so eine Lore oder irgendwie sowas im Zugverkehr, ein Bumsinchen.
Wie eine Dreisine, ein Bumsinchen.
So, eine Dreisine gibt es, auch ein Bumsinchen, die bumpern halt immer so an die Waggons ran.
Ist das Bumsinchen einfach nur ein explosives Rosinchen?
Was? Ein explosives Rosinchen.
Warum soll denn eine Rosine explodieren?
Ja, weil da einer Sprengstoff reingemacht hat. Also ich meine,
Vielleicht ist es auch einfach nur
die Al-Qaida-Rosine.
Der Kosename, den der Zuhälter seiner...
Wenn er ganz besonders lieb zu ihr ist, sagt er Bumsinchen zu ihr.
Was haben wir im Schwarzwald? Viel Natur. Ich glaube, das Bumsinchen ist eine kleine, sehr süße Pflanze, die so changiert zwischen Türkis und Rosa. Die gibt's mal ganz groß und auch ganz klein. Und die wächst eher allerdings nicht im Schwarzwald, sondern eher im Mittelmeerraum.
Aber ich würde beim Schwarzwald bleiben.
Ja, und das meint der alte Mann ernst. Und zwar ist ein... Was? Was meint der nicht ernst? Ich war gerade bei Schwarzwaldtrachten.
Ja, da diesen Bommeln drauf. Diese roten Bumsinchen oben auf dem Hut. Ja.
Oh, also ist das eine Frucht? Ist Bumsinchen eine Frucht?
Bumsinchen gibt es nicht nur im Schwarzwald.
Ah. Ist das Bumsinchen vielleicht einfach nur ein kleiner Vulkan?
So ein Bonsai-Vulkan.
So ein kleiner Bonsai, ja, ein japanischer Bonsai-Vulkan.
Wo steht der denn?
Wie heißt der
auf dem Boden. Schwarzwald.
Ja, auf dem Boden.
Wie heißt der nochmal daneben um?
Bruno Neumeier.
Das Bruno, ist das denn daneben ihr Bumsi, ihre Frau? Daneben? Die lacht die ganze Zeit, aber sie weiß es ja,
ja.
Also, Entschuldigung.
Ist das
also,
Bumsinchen ein Schmetterling, ein Insekt, ein Tierchen?
Ist das Bumsinchen ein Schmetterling, ein Insekt, ein Tierchen?
Ich möchte mal sagen, dass man diese Frage eindeutig mit einem Nein beantwortet.
Ich glaube, dass es ein Kosename ist für irgendein Fahrzeug oder ein Motorrad oder irgend sowas.
Aber da hätte
wirklich
er doch ein zutraulicher sein müssen. Wir haben es doch schon
gesagt. Ich habe zwei Ideen. Die eine Idee ist, dass wir bei Handwerker, da bin ich ja gerne zu Hause, das ist ein kleiner Hammer. Der hat natürlich trotzdem so ein Fäustchen, der einen guten Bums hat, und das ist eine abgespeckte kleine Version. Die nennt der Maurer Bumsinchen.
Zu was braucht er die?
Zum Beispiel, um kleine Löcher zu machen, wenn er nicht eine ganze Mauer einreißen möchte. Die zweite Idee, die ich habe, ist, wir sind beim Boxen. Man sagt auch, der hat einen ganz guten Bums, man sagt der Punch auch. Und wenn einer natürlich ein guter Boxer ist, aber keinen K.O.-Schlag hat, dann der hat nur ein Bumsinchen, also keine gute rechte oder linke.
Ist das vielleicht auch ein Auffahrunfall? Also wenn es ein ganz, wenn man nur so angetippt wird, hinten, nur so ein kleiner Tüpser, ne, so gegen die Stoßstange. Das ist kein richtiger Auffahrunfall, es hat keinen richtigen Bums getan, sondern es war nur ein kleines Bumsinchen.
Also wir sind in der Versicherung, im Versicherungs...
Ein, oder ein schlesisches Wort für Knallerbse.
Bumsinchen ist ein kleines... Ein kleiner Gummipfropfen mit Schraube unten dran, den man in die Erde steckt, damit, also in den Boden schrauben kann, damit die Tür, wenn sie aufgeht, nicht bumm an die Wand geht, sondern nur so Bümmchen.
Bümmchen?
Wer ist ja ein Bümmchen?
Ja, aber das Ding heißt Bumsinchen.
Nein.
Aber so ähnlich. Aber es ist ein kleiner Filzaufkleber, den man an die Tür macht, damit er, wenn er an die Wand geht, nein. Es ist ein kleines Schaumstoff-U, was man um die Tür macht, damit, wenn sie zugeht, sie nicht laut knallt.
Aber es ist was, da, um einen Aufprall abzufedern?
Von einer Tür. Und zwar handelt es sich dabei um einen kleinen Schaumstoff,
Ding, was in der Tür
drin ist. Das haben wir doch schon gesagt. So ein Ding, was am Boden steht.
Oder das
steht.
Ding, was die Tür hält, damit sie nicht zu knallt oben, dieses Bumsinchen.
Es gibt doch so Dinger, die man dazwischen so eine Tür schnallen kann, zwischen zwei, die beiden Klinken, sowas dazwischen, dass so die Tür nicht so laut zu.
Genau. Es ist eine Federung oben im Tür automatisch zuschnapper,
natürlich.
Die kurz vor Schluss das Pack verhindert und es zu einem Pock machen lässt.
Es ist
viel einfacher.
Der Stopper unten, den man so fest...
Ein Bumsinchen,
der Schnapper?
Nicht unten.
Oben.
Da habe ich auch irgendwie oben dieses Gerät, eine Stange, die ist ab.
Nicht zu oben.
In der Mitte.
Es ist die Klinke.
Nein.
Moment, aber...
Das ist eine Klinke.
Bumsinchen. Ach, ist
ja,
das
aber im Schachmatt nennt man es halt Bumsinchen.
Ist das der Knauf, um eine Tür aufzudrücken? Nee.
Da, wo sie reinfällt in den Türrahmen, muss man doch irgendwas zum Abfedern reinmachen.
Denk doch mal nach, ist wenn das man eine Tür aufmacht.
Dann schlägt die normal hinten gegen.
Wogegen denn?
Gegen die Wand.
Und da kommt so ein kleiner Filz.
Da kommt was dran.
Nupsi.
Ja, die Frage ist, was? Ja,
ein Filz.
Wo kommt der ran?
An die Wand.
Okay, der ist halbkugelförmig aus Plastik, muss ich gelten lassen. Das ist ein Bumsinchen. Ja, ich muss es gelten lassen.
Das haben wir jetzt schön.
Jetzt dürfen wir nie mehr in den Schwarzwald.
So. Es ist so, ihr kennt diese kleinen weißen halbrunden Teile, die man an die Wand klebt, damit die Klinke da nicht reinhaut. Das Ding nennt
jetzt
man
den ganzen
Bumsinchen.
Weg vom Schwarzwald.
Super Bruno, es tut mir leid, jetzt kommt der extra aus dem Schwarzwald hierher und jetzt ist, Mensch, nee.
Und dann können wir nicht für die Süße was geben?
Wir haben da noch eine halbe Postkarte übrig.
Bruno, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt leider kein Geld. Wir machen ein bisschen Werbung und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt nach Friedrichsdorf. Das liegt in Hessen. Dort wohnt Claudia Ossowski. Ja. Und Claudia Ossowski möchte gerne wissen, was ist ein Erziehungsschnitt?
Schnitt?
Ja. Aua. Ein Erziehungsschnitt.
Ich würde sagen, das ist in der Baumschule. Da, da wird ein Bäumchen angeschnitten, veredelt.
Damit es weiß, wie es wachsen soll.
Ja. Was für ein Bäumchen?
Apfelbäumchen.
Fichte, Tanne.
Ich würde auch Nadelgewächs sagen.
Also Obstbäume, ja, ist die richtige Antwort, richtig. Ja, muss ich so gelten lassen? Okay.
muss ich so gelten lassen, damit ein Obstbaum nicht so wächst, wie er will, sondern so wächst, wie er soll. Ja, muss er in jungen Jahren regelmäßig geschnitten werden. Ziel ist, dass er später ein möglichst starkes Gerüst an Ästen ausbildet. Und der Schnitt des Obstbaums ist also eine Art Erziehungsmaßnahme, deswegen sagt man dazu Erziehung.
Das Wort kommt aber auch noch aus dem Dritten Reich. Ne?
Erziehungsschnitt.
Erziehungsschnitt.
Haben Sie noch Karten? Oder?
Ich habe noch Karten. Erstmal möchte ich sagen, Claudia, es tut mir wahnsinnig leid. Und jetzt kommt eine Frage, die Frau von Sinn bestimmt sehr freuen wird. Weil schon praktisch in der Frage, wie Sie glauben,
Kaninchen.
Wie Sie eventuell denken, die Antwort vorkommt.
Kaninchen, Schmetterling,
Klausel. Thomas Rössler aus Pfinstal, liegt in Baden-Württemberg, möchte wissen, was ist der sogenannte Schmetterlingstest? Bitte.
Das kann ja nur was beim Psychologen sein.
Das ist doch, ja,
das ist der
berühmte Farbklecksler.
Genau,
der Rohrschachtest.
Und dann wird das zusammengeschaltet, da macht man es auf. Und
genau.
Das ist wie ein
Rorschach-Test.
Psychologischer Test.
Rorschach-Test.
Farbentest.
Was?
Rorschach-Test!
Mein Gott!
Wie funktioniert der denn?
Man nimmt einfach einen Rosettentest.
Farbklecks in der Mitte von einem Blatt Papier zusammengefaltet, aufklappen und dann gucken, was da passiert. Das sieht am meisten aus wie ein Schmetterling.
Ja, aber wo?
Beim Psychologen! Da, wo Sie mal hin müssen!
Wir sind nicht bei Psychologen, wir sind auch nicht bei irgendwelchen Ärzten.
Kindergarten. Die Kinder machen das doch, oder? Im Kindergarten.
Ja, so mit Aufklappen ist schon schön, aber leider nicht beim
Psychologen. Schmetterlingstest nicht.
Schmetterlingstest.
Also
Zusammenklappen war gut.
Schmetterlingstest.
Wie wär's denn, wir sind da bei der Botanik oder irgendeine eine Wissenschaft, die etwas testet. Ein bestimmtes Material wird in ein Behältnis getan, das wird zusammengeklappt und dann wieder auseinandergemacht.
Welches Material?
Samenkörner. Segel.
Was?
Wo? Samenkörner.
Papier.
Okay, Magnesium. Mir ist es genau genommen auch ein bisschen völlig egal gerade. Und das macht man auseinander und dann an der Anordnung, wie sich das angeordnet hat, weil es magnetisch ist oder weil es sich gegenseitig abstößt oder weil es elektromagnetische Feldwärme ausstrahlt.
Nein.
Hat es eine bestimmte Form?
Nein, hat er gesagt. Nein.
Nein, 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 nein. Es handelt sich schon um ein bestimmtes Material, das ist richtig. Aber das müsste ich gerne wissen.
Holz.
Möchte ich gerne wissen.
Dann lesen Sie doch auf der Karte, wenn Sie es wissen wollen.
Ja, aber ich möchte ja gerne von euch wissen.
Ein bestimmtes Material.
Oder ja. Es wird der Schmetterling auf Echtheit getestet. Wenn man dann die Flügel des Schmetterlings so zwischen den Fingern reibt, kann man sehr schnell feststellen, ob er echt ist oder aus Plastik.
Also, Herr Walder, eine Sache ist doch klar.
Funktioniert das auch mit Kaninchen?
Eine Sache ist doch klar. Das heißt, deswegen Schmetterlingstest, weil etwas zusammengebogen wird und mal gucken will, ob das nicht bricht, sondern ob man das
die
danach
Flügel.
Wieder...
Der Flügeltest!
Auf...
Der Flügeltest am Airbus. Wenn die Flügel hochziehen, boing, und dann macht's bumm.
Ja! Das ist es, ja.
Das ist der Schmetterlingstest.
Was macht wo bumm?
Die ziehen doch bei den Tests die Tragflächen links und rechts hoch, um zu gucken,
wann sind da echtes Material. Auf fast 45 Grad können die, fast 90 Grad, also wenn es sogar nicht 180 oder 360 Grad sind. Und das Flugzeug so da steht.
Und die
Bewegung... Deshalb heißt der A380, weil man 380 Grad die Flügel...
Du kannst einen Knoten ins Flugzeug machen.
Und das ist doch, in dem Test wird doch bestimmt versucht, die Bewegung des Schmetterlings, also der Flügel, nachzuahmen.
Nein, vielleicht geht es ja auch nur darum, dass zwei Dinge, wie Schmetterlingsflügel symmetrisch sind. Oder dass man was klappen kann. Ja, symmetrisch klappen.
Bücher, der Schmetterlingstest. Natürlich. Wir machen das Buch auf. Wir machen das Buch zu. Wir machen das wieder auf und wissen, man kann es mehrmals lesen.
Oh, weia.
Ich war eben bei Dachpfannen.
Wo waren Sie?
Bei Dachpfannen, aber
warum
die muss man
denn?
Nicht so sagen. Weil ich dachte, dass sie so schön symmetrisch eine Pfanne wie die andere aussieht.
Solange aber kein Sturm ist.
Ach, das war das.
Oder der Schmetterlingstest, es geht um die Geburt des Schmetterlings.
Ach so.
Wenn er aus der Puppe kommt. Und jeder Fallschirmspringer muss den sogenannten Schmetterlingstest bestehen, dass er seinen Fallschirm richtig in die Puppe packen kann.
Was ist denn
welche Puppe?
Was ist mit der Raupe?
Rucksack.
Rucksack.
Rucksack. Ach so. Ja, Rucksack ist aber keine Puppe.
Nein.
Schmetterlingstest.
Du sagst ja auch nicht, ich habe eine Puppe auf dem Rücken. Wenn
ja Gott, ein Fallschirm ist ja auch kein Schmetterling.
Geht es hier um Segeltuch bei Drachenfliegern?
Um Segeltuch bei Drachenfliegern? Nein.
Ich fand spannend, was du vorhin gesagt hast, dass man etwas faltet und guckt, ob es symmetrisch zusammenpasst.
Fand ich sehr spannend.
Was immer, wenn es spannend ist, hören Sie aus.
Es war komplett falsch, aber es war sehr spannend.
Ach, Gott nochmal.
Was die Frage ist,
ich habe ja am Anfang schon gesagt, zusammenklappen ist ja nicht schlecht.
Das Material müssen wir raus.
Material?
Ja.
Und muss man wissen,
ist,
dann
wird das, was
bin ich schon beruhigt. Ich
also Geld.
Holz.
Müsste doch gar
Plastik.
Nicht mal so Papier. Sehr wissen.
Papier, Pappe.
Kunststoff.
Karton.
Ah, Plastik.
Kunststoff. Holz.
Eisen, Geige. Stoffe, Auto.
Stoff.
Sind wir bei der Autoindustrie? Autoindustrie könnte doch gut sein, dass da was getestet wird bei der Produktion eines Kfz.
Ja, Elchtest, Schmetterlingstest, sowas, ne?
Ja, genau.
Und also fällt er um oder fliegt er weg?
Na? Also heb da ab von der Autobahn.
Begegnen. Ah, das kann jetzt nicht so schwer sein.
Kunststoff, ich glaube ja, das ist Kunststoff.
Kunststoff ist nicht.
Leder.
Glas.
In der Gastronomie.
Hat mit Glas zu tun.
Ach, Sand. Glas.
Quarz.
Glas.
Ach, Brille. Wir sind bei der Brille. Wie weit kann man eine Brille zusammen...
bis der Kopf nicht mehr dazwischen passt.
Können wir das mit Ihrer gerade ausprobieren?
Glas ist gut.
Glas ist nicht schlecht.
Glas, Schmetterlings.
Fenster. Vielleicht gibt es Schmetterlingsfenster. Da kann man testen, da testet man irgendwie, ob die aufgehen, ob die zugehen. Da gibt es eine
es gibt ja Türen, wo du beide Flügel öffnen kannst. Flügel, Schmetterling.
Ja.
Und dann ist einfach die Frage, wie weit die aufgehen.
Ob die wegfliegen.
Jetzt werden sie doch nicht direkt alle.
Geht das Glas ist kaputt, das, wenn der Schmetterling dagegen fliegt?
Was?
Hält das Fenster oder geht den Schmetterling Ansturm kaputt? Der Schmetterlinge auf?
Schmetterlinge sind ja sehr kurzsichtig. Aus was für einem Glas muss die Scheibe bestehen,
damit der Schmetterling
sie sieht und nicht dagegen fliegt und eventuell stirbt?
Also beim Glas bin ich jetzt
Was sind wir denn bei einem Fenster einsetzen?
Nein, da sind wir überhaupt.
Aber wir sind bei Glas.
Mit Glas.
Was ist denn mit so einem Glas? Kann man nicht irgendwas machen mit einem Glas?
Und ja, mach doch mal einen Schmetterling. Schwimm doch mal eine Runde Schmetterling in dem Glas.
Schmetterling?
Was ist ja auch Glasfaser.
Also Glas ist schon mal nicht schlecht.
Ja, Glas.
Aber das reicht mir ja alles noch nicht. Weil
Was mit Farben zu tun?
Ja, was kann man denn
wohl? Ist es eventuell beim Optiker, um zu sehen, ob eine Brille genau symmetrisch im Gesicht ist, dass man praktisch einen vertikalen Schnitt des Gesichtes macht und das Gesicht einmal aufklappt und dann zu sehen, ob die Brille im Vergleich symmetrisch ist. Ist es klar, was ich sagen will?
Nein.
Okay.
Ja, ich sehe schon. Es ist.
Moment, das hat mit Glas zu tun. Mit Glas und mit Schmetterling.
Wir haben zwar ein paar Sachen erwähnt.
Da geht doch irgendwas
sehr interessant. Also gut, Glas, aber es geht nicht um Strasssteine zum Beispiel. Also um
Strasssteine.
Vielleicht sind wir beim Glaser, bei jemand, der.
Spiegel. Nicht
beim Glaser, bei jemandem Glasbläser vielleicht. Jemand, der Gläser herstellt.
In Murano zum Beispiel.
Bitte?
In Murano.
Zum Beispiel, Murano. Gibt es ja auch.
Ja.
Da ist eine Farbe zum Beispiel im Glas drin.
Ja.
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 Vielleicht könnte was...
Spiegel. Wenn man etwas hat, was symmetrisch sein soll und man stellt den Spiegel in die Mitte, dann könnte man das Spiegelbild vergleichen mit dem, was genauso aussehen soll, um dann zum Beispiel festzustellen, dass es nicht symmetrisch ist. Hat mit Glas zu tun, ist aber das Klappen nicht mehr mit drin. Deshalb ziehe ich jetzt meine Antwort wieder zurück.
So.
Geht es vielleicht um Tiffany-Lampen?
Also um Tiffany-Lampen.
Also überhaupt um Lampen, um die Verarbeitung.
Klappspiegel, was kann man denn falten? Was hat denn mit Klappen und
Glas
zu tun?
Ja, Glas und Klappen.
Kann man Glas überhaupt?
Das geht, ich kenne nur Fensterflügel. Das
ist ich bin immer noch beim Glasbläser.
Was klappt? Der Glas, klappt natürlich zusammen. Wenn
also ich glaube, ihr kommt da nicht weiter und ich werde es euch mal sagen. Also, ohne Schmetterlingstest gibt es keine Gebäude mit Glasfassaden. Es gibt ja Gebäude, die richtig Glasfassaden. Bevor Glasplatten an einer Fassade befestigt werden, wird ein spezieller Kleber angerührt. Dieser Kleber besteht aus zwei Komponenten, die eine ist weiß, die andere ist schwarz. Die werden gemischt, das ergibt eine dunkelgraue Paste und dann wird folgender Test gemacht. Ein Papier wird gefaltet und in die Falz wird etwas von dem angemischten Kleber hineingegeben. Dann werden diese Blatthälften zusammengepresst und wenn man das Ganze auseinanderzieht, dann hat man ein dunkelgraues Gebilde aus zwei identischen Hälften. Das sieht dann so aus.
Ja, Rochard-Test, da waren wir heute schon mal.
So, ja, genau. So.
Wie geil ist das?
Sieht aus wie ein Schmetterling. Daher heißt das Ding Schmetterling-Test. Der Schmetterlingstest ist bestanden, wenn die Figur auf dem Blatt Papier keine weißen oder schwarzen Stellen mehr zeigt, sondern grau ist. Also das wäre okay, dann kann man das Glas kleben. Wenn es so aussieht...
Ist der Drucker kaputt.
Ist der Drucker kaputt? Dann stimmt was mit dem Kleber nicht und dann lässt man es lieber bleiben, weil sonst das Glas runterfällt.
Wie geil ist das
also,
denn?
Schmetterlingstest, Thomas Rösler aus Pinstal, 500
das
Euro.
Für das ist super. Das ist super. Das ist super.
Das kann man schon mal irgendwo gesehen. Super.
Vielleicht darf ich ihm zum Schluss noch etwas ans Herz legen, meine Damen und Herren. Ein Buch geschrieben von Michael Kessler, Berliner Nachttaxe. Die unverfälschten Geschichten der Nacht. Das Buch zur Kultsendung. Das ist das Taxischild. Das ist Michael Kessler.
Ach, ich dachte andersrum.
Das Orange da oben ist Berlin.
Richtig. Ja.
Du hast das ja gemacht und hast alles aufgeschrieben, was dir da so eingefallen ist, was so war? Oder?
Richtig, genau. Es geht um diese Nächte drumherum sozusagen und die Gespräche der Nächte. Das
sehr gut. Übrigens eine Originalausgabe steht hinten drauf. Und hat
weiß gedruckt auf schwarzem Papier, weil es ja nachts spielt.
Berliner Nachttaxe. Wie teuer ist das Ding?
9,80 Euro, glaube ich.
Das, das ist einmal Hauptbahnhof bis Barbarossaplatz.
Gut, ihr Lieben, vielen Dank. Ja,
vielen Dank.
Bis die Tage. Und Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende.
Es ist immer noch Sommer.
Ja. Tschüss.